alles in Schubladen packen, stört dich.
Ja, dass man alle Leute, also das ist ja so ein Zwang bei vielen Leuten. Das, du zeigst denen irgendwas oder sie hören ein Lied oder gucken einen Film oder irgendwas und alles muss sofort in Schubladen gepackt werden. Also ich sag nur, das Extrembeispiel ist mein Vater, dem zeigst du irgendwas und er sagt, ja, ja, das ist, gestern kam er wieder mal auf Monty Python. Ja, Leben des Brian, das ist die Leidensgeschichte Jesu. Nö. So, es wird immer so kurz einmal analysiert. So, aber ich erinnere mich wirklich, dass wir das damals, kam das mal, als ich Kind, Jugendlicher war im Fernsehen und mein Vater guckt mich an und sagt, Rüdiger, das ist doch nicht lustig.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast.
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde und beschäftigen uns unter anderem mit Bundesliga-Spieltag
25, der Herren und...
Wir sind nicht bei 25.
Unsinn.
In dich gefahren.
Was rede ich, was denn? In mich gefahren. Du, ich sag dir was. Ich weiß, warum ich 25 gesagt habe. Ich habe gestern mal wieder in die englische Tabelle geguckt und habe gesehen, dass Liverpool mit 73 Punkten weit vor was ich was liegt und dass da ist Spieltag 25 und die spielen natürlich einfach viel mehr. Aber hier bei den Herren haben wir selbstverständlich Spieltag 21.
Das bringt mich gleich auf unser Thema. Rüdiger.
Ja.
Hörer.
Ja.
Ist unser Intro zu lang?
Und du, ich
also ich meine ja nicht, dass, also klar, wir haben einen Song, den können wir vielleicht 30 Sekunden kürzen, aber dann sind wir auch, wir haben ein langes Vorspiel, ne? Wir brauchen lang, bis wir zum Punkt kommen. Mit der Vorstellung, dem Sponsor, beides ist ja, das müssen wir machen, ne? Dazu sind wir vertraglich verpflichtet.
Naja, das, und ich weiß, wir haben es einmal nicht gemacht, du erinnerst dich noch, was da passiert ist.
Ja, du, da ist ja der Honig, der Honighahn aber zugedreht worden.
Ja, ja, und die Wespen, oh. Ja, mit Wespen hatten eben gar nichts zu tun, ne? Vielleicht sind die Wespen, die Kampfhunde, die lassen die Wespen frei, der Imker.
Ja, siehst du. Ja, ihr könnt uns ja schreiben, ob ihr es zu lang findet. Ansonsten mache ich mal wie gewohnt, denn mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Er ist laut Sekundärliteratur, der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood. Der Hauskatzen, da muss er husten.
Ja.
Da bricht der Corona aus bei der reizlosen Kimme. Ne? Mhm. Der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur ist der Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier, ist der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel, Biederein, Laberweinting, der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten. Redest du eigentlich ein bisschen gedämpft, weil nebenan ist Ferienmodus?
Ja, nebenan ist Ferienmodus, deshalb cool. Spreche ich ein bisschen gedämpft. Das hast schön. Du sehr richtig erkannt.
Finde ich gut.
Das Kind ist allerdings schon wach.
Ah.
Es isst Toastbrot.
Gut.
Und Apfel.
Mhm.
Ja. Aber wir wollen alles drin. Ja, aber wir wollen es nicht weiter verärgern.
Nein, nein.
Weil sonst kommt es raus und will sein neues Dragon Ball Spiel spielen auf der Switch. Wir sind nämlich auf Dragon Ball jetzt ein bisschen.
Okay.
Gelandet. Weiß auch nicht, wie das. Komisch. Ich habe als Kind, aber das liegt wahrscheinlich an diesem Medienzugang, dass ich das als Kind irgendwie, oder vielleicht war es auch nicht so populär, weil das Kind ist irgendwie total auf japanische Anime-Sachen geeicht.
Ja.
Also vom Pocket, dass ich auch von dir zu Hause, Pokémon, aber dann haben wir auch irgendwie, die ganzen Netflix-Dings und wir haben jetzt auch Dragon Ball, sind wir jetzt gerade eingestiegen. Es gab es bei mir nicht oder so.
Nee.
Und auch alle, oder spielt auch Super Mario. Der spielt aber dafür nicht so, der würde nie Doom spielen oder Fortnite oder sonst was.
Also mir ist mal aufgefallen.
Voll auf Japan.
Also bei mir gab es das natürlich auch nicht. Und die Art und Weise aber, wie zum Beispiel über Pokémons bei uns zu Hause geredet wird, ist extrem vergleichbar mit der Art und Weise, wie mein bester Kumpel und ich damals über Autos geredet haben. Der sowieso, der hat aber 132 PS. Ja, der hat 154 PS, ist aber schneller von 0 auf 100. Also dieses sich so reinfuchsen in so ein Datenblatt von einem Pokémon und dem neuesten Audi ist eigentlich gar nicht so unähnlich.
Ja, der Aspekt ist mir vertraut natürlich, aber ich will eher darauf raus, dass quasi diese japanische Zeichentrick und auch, also die Ästhetik einfach, da so gut landet. Und eigentlich finde ich das super, weil wir haben.
Ich auch.
Wir haben so Plastiksoldaten gespielt, ne?
Ja. Ich nicht. Ich hatte Panzer. Aber.
Natürlich. Du bist ja auch der
Militarist
der Herz.
Ja, hast kurz einen Schreck gekriegt in deinen Augen, als ich gesagt habe, ich nicht. Ich dachte, oh, jetzt kommt Rüdiger wieder.
Ja.
Aber ich kann dich beruhigen, Bernie.
Ich hatte nur Holzfeen.
Obwohl, das stimmt. Ich hatte einen Panzer. Ich habe mir einmal, weiß ich noch, im Urlaub an der Nordsee auf Jüst, habe ich mir ein einziges Mal, es war wirklich so ein Guilty Pleasure, ich wusste auch, dass es irgendwie nicht okay ist, er hat einen Panzer gekauft, wie dumm, wirklich. Und was passiert, ich komme ein zweites Mal in diesen Laden rein, diesmal in Begleitung meiner Mutter, und der Inhaber begrüßt mich, ah, da ist ja wieder unser Panzerjunge.
Das ist wie bei der nackten Kanone, wo Frank Drebin in so ein so ein Dings laden wird und sagt, hier ist hier verkehrt der Abscham der Gesellschaft, Frank. Und ja. Dann sagt der Verkäufer so, Frank, dein
Paket Flutschi ist... Analboa ist da.
Ja, genau.
Genau.
Ja, wobei man muss sagen, ich hatte, glaube ich, auch mal ein paar Plastiksoldaten. Wie heißen die denn? Die haben doch einen Namen.
G.I. Joe?
Nein, die haben die nicht einen Namen? Sagt man da nicht Zinnsoldaten, sondern sagt man Plastiksoldaten? Du weißt, was ich meine.
Ja, ja, schon.
Die es dann so Massenpackungen gab.
Ja, ja, genau.
Also richtig so Verschleißware, ne?
Ja.
Und habe ich, glaube ich, auch mal eine Packung gehabt und das Interessante ist, dass man wirklich ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Da sieht man, wie pazifistisch wir aufgewachsen sind. Ne? Man hat ein bohrendes schlechtes Gewissen.
Auf jeden Fall.
Ja. Okay, Panzer Paul, wir machen weiter. Und wir sind beim Super Bowl.
Ja.
Panzer Paul und Super Bowl. Ich wollte es irgendwie zusammenbringen.
Nicht ganz.
War Mittel, ne? Aber war okay.
Und es gibt auch diesen Kabarettisten, Paul Panzer, ne?
Ja. Ja.
Der ist aufgetreten im Super Bowl. Da konnten die echt wenig mit anfangen, muss man sagen.
Ja. Ja. Ja, die Untertitel waren auch nicht für alle zu sehen im Stadion.
Ja, das war ein echter.
Super Bowl.
Ich glaube, Trump hat die Untertitel live getwittert.
Hast du gesehen mit dem Trump-Tweet?
Ja, das ist sehr lustig.
Ist natürlich auch schwierig für unser einen. So Klaus Kleber darf es falsch machen, finde ich.
Ja.
Donald Trump.
Nein. Wollen wir kurz erzählen, was er gemacht hat?
Ja, bitte.
Ja, achso, ich dachte, du kannst auch. Aber naja, er hat, also es haben ja die gewonnen, die Kansas City.
Kansas City.
Ja. Und er hat also geschrieben, hat ihn gratuliert, wie sich das gehört, und aber auch gesagt, dass sie den Bundesstaat Kansas sehr gut repräsentiert hatten. Der Fehler ist, Kansas City liegt in Missouri.
Ja, on the edge of Missouri, muss man sagen, an der Grenze zu Kansas. Ja. Aber
es wäre schon schön, wenn ihn das die entscheidenden Stimmen kosten würde.
Ja, aber weißt du was? Was das Problem ist bei Trump? Es ist ihm halt auch scheißegal eigentlich.
Natürlich.
Und da gibt es dann sicher wieder Leute, die sagen, ach, das kommt jetzt ihr Kleinkrämer, ihr.
Ich würde mir vorstellen, dass das im Trump-Universum in seiner Wählerschaft ein größerer Fauxpas ist, als wenn jetzt rauskommt, weiß ich nicht, irgendwelche sexuellen Dinge, irgendwelche...
Ja, aber nur bei denen in Missouri. Nur bei denen in Kansas. Die anderen sagen wieder, ah, ja genau, Kansas. Tja. Ihr seid so doof, dass nicht mal euer Präsident weiß, wo ihr eigentlich seid.
Tja.
Okay, Spiel gesehen wahrscheinlich nicht, nein, ne?
Es bringt auch nicht viel, wenn ich das sehe. Ich verstehe wirklich zu wenig.
Echt?
Ja. Hm. Ja, also ich weiß, was ein bisschen mehr im Laufe der Jahre, aber eigentlich nicht wirklich.
Ah, ich habe mal auf dem Atari ST bei einem Kumpel, Amiga hatte der immer das Footballspiel gespielt.
Ja, die hatten den gleichen Prozessor. Aber ja.
Ja, und ich war gut drin. Also ich war gut im... Ich stand gut im Saft.
Okay.
Also kenntnismäßig.
Inception? Inception, das ist, glaube ich, wenn...
Wenn man Ball wegfängt.
Genau, das ist
okay. Ein Pass, der für den Mitspieler gedacht war, abgefangen wird, okay, und damit auch der Spielzug wechselt. Der Spielzug geht dann zur gegnerischen Mannschaft.
Ich stelle jetzt mal ein paar Fragen. Ne? Ein Quarterback ist sozusagen das ist das...
Ich wollte aber gerade enden. Das Amiga ist ungefähr 40 Jahre her und deshalb stehe ich nicht mehr ganz so gut im Saft. Aber bitte frag. Shoot.
Ja, meine Fragen sind ja eh nur sehr, sehr, sag ich mal, low level. Also ein Quarterback ist sozusagen, das ist das Mastermind. Ne? Das ist so der Spielführer, genau. Ja. So, der wirft die entscheidenden Pässe. Dann hat er vor sich so eine Reihe mit Leuten, die ihm möglichst viel Zeit erkaufen müssen durch körperlichen Einsatz, dass er einen anständigen Pass werfen kann. Was ist ein Linebacker?
Das weiß ich auch nicht genau. Ich weiß, was die Running Backs sind.
Ja, was machen die?
Die laufen halt von hinten.
Okay.
Los. Also die Receiver, die
können gut fangen.
Ja, wie der Name schon sagt.
Ja, das wäre nicht so mein Job.
Es ist ungewöhnlich zum Beispiel, dass ein Receiver so viele Yards läuft, wie der von Kansas City, das Namen vergessen, in der ersten Hälfte gemacht hat, im ersten Quarter. Ja gut, jetzt bist du schon eigentlich fast zu deep, so gut kenne ich mich auch nicht aus. Ich wollte eben sagen, es ist lange her, jetzt bin ich auch nicht mehr so gut. drin, aber immer noch so, dass ich dem Spiel folgen kann. Hab aber natürlich trotzdem nur die Zusammenfassung gesehen, weil hier, Entschuldigung, um 0.30 Uhr Kickoff, are you fucking kidding me?
Ja, aber ich habe was ich natürlich gesehen habe.
Ich bin 45.
Ja, eben. Was, aber du, Jennifer Lopez ist 50 und hast du sie gesehen?
Ja, habe ich gesehen, die Full-Halbzeit-Show.
Ja, ich auch. Halftime-Show
habe ich gesehen.
Die habe ich auch gesehen.
Ja, und?
Ach, es gibt bestimmt bessere, es gibt bestimmt schlechtere, also, es ist halt zu
wenig. Wo gibt's denn bessere?
Weiß ich nicht, irgendwo in...
Am Todesstern vielleicht.
Ach so, ja gut.
Gibt's denn bessere Halftime-Shows?
Ja, was bessere, ich finde es immer... Ja, aber berührt dich da, also was heißt berühren? Ja gut, berühren ist vielleicht, es muss einen ja nicht beruhigen, aber
was willst du denn sehen, Coldplay oder was?
Warum soll ich den Coldplay? Warum soll ich irgendwas noch
wegen berühren?
Ja, aber Coldplay, da kriege ich Brechreiz.
Ja, was willst du Broken Social Scene in der Halftime-Show sehen?
Ja, vielleicht. Naja, es ist okay. Ja, sicher, okay. Ich finde es sehr lustig in diesem Film über Lady Gaga in der Dokumentation, wo sie dann die ersten Gespräche hat mit den Jungs, die Halftime-Show planen. Und sagt, ich würde gerne mal was wirklich ganz anderes machen. Alles, also was man von mir erwartet, kein Kostüm, nur ich, Klavier und sowas. Und die so, aha, super Idee. Ja. Und dann, naja, dann weiß man ja, wie es endet.
Also ich muss dir sagen, erstens mal, also J-Lo ist ja, also hat immer schon einen Stein bei mir im Brett, muss ich sagen. Und seit Hustlers wieder mehr denn je.
Ja.
Also und deshalb bin ich ja mit dieser ganzen Pole-Dancing-Strategie schon vertraut gewesen, die sie da gezeigt hat, auch beim Super Bowl. Und das ist wirklich, also erstmal ist es wahnsinnig athletisch und ich stehe auf Athletik so ein bisschen. Und zweitens mal, war die Betriebspsychologin neulich mal in so einem Pole-Dance-Kurs, das ist ein Fitness-Kurs, also hat nichts mit
Ausziehen. Ja, du erzähltest das bereits, ja.
Ja, und das ist so, das muss so eisenhart sein und so schwierig, dass ich da noch mehr Respekt davor habe. Und ich mag einfach J-Lo. Ich habe die das erste Mal gesehen in Out of Sight, dem Film mit George Clooney, dem Soderbergh-Film.
Da ist sie großartig.
Und sie ist einfach auch eine super Schauspielerin, die jetzt auch eigentlich immer da ein bisschen darunter leidet, dass sie auch so eine gute Entertainerin ist. Und deshalb jetzt auch bei der Oscar-Kampagne so ein bisschen übergangen worden ist für die beste Nebenrolle in Hustlers, die sie durchaus verdient hätte. Und ich muss sagen, Shakira, ich finde Shakira wirklich einfach toll. Ich finde Shakira, ich weiß noch, als ich das erste Mal die Plattenfirma hat, als Shakira bei uns breaken wollte, da war ich damals bei MTV, hat sie so Promo-Packages rumgeschickt. Ich glaube, da war noch eine VHS drin oder so. Für die Jüngeren unter euch eine Videokassette. Und da habe ich dieses Video gesehen mit whenever, bla bla bla, weißt du, was ich meine? Und bin entsetzt. War entsetzt und dachte, was ist so aus der Zeit gefallen? Das ist ja so dämlich und das Hüftgewackelt und so, verstehe ich gar nicht. Es wird überhaupt keinen Erfolg haben. Ja, dann habe ich mich ziemlich geirrt.
Aha.
Und dann hat mich auch dieses Geknödel von Shakira in der Stimme gestört, weißt du,
alle nicht ja, mal gloves.
Dachte ich, was ist das denn? Ja. So singe ich, wenn ich betrunken bin. Und oder Otto Walkes nachmache.
Du, Otto Walkes geht wieder auf Tour, aber das nur nebenbei.
Du, mein Sohn, wenn der ein Plakat von Otto Walkes sieht, schreit er Otto Walkes.
Ja. Du, meine Kinder stehen auch völlig drauf.
Ja, aber ihr hört ja auch die Platten an, aber wir hören ja nichts.
Ja.
Wir gucken weder Filme von dem noch hören wir was. Er kennt ihn trotzdem, das finde ich so faszinierend.
Erstaunlich, aber in Mulan den Wushu gesprochen. Vielleicht mal steht Louis Vuitton drauf.
Er hat vor allem ungefähr 18, erstens mal No Names, zweitens mal 18 Teile Ice Age gesehen. Darauf wollte ich
raus. Ah, natürlich.
Verstehst du? Und das prägt natürlich.
Und das macht der Otto Walkes wirklich gut.
Ja.
Wie sind wir jetzt von Shakira auf Otto Walkes gekommen?
Weiß ich gar nicht. Aber die so singt wie Otto Walkes.
Also unsere Halftime-Show war Paul Panzer und Otto Walkes.
Genau, auf jeden Fall wollte ich sagen, aber irgendwann hat es dann einen Klick gemacht bei Shakira und zwar war ich in Griechenland Urlaub und da kam abends in einem Club und da ist man natürlich ein bisschen usig, also verusot, tanzfreudig, überhaupt ist Sommer, ist schön, alles ist Griechenland, schönste Land der Welt. Und dann tanzt man natürlich zu jedem Scheiß, hätte man damals gesagt, als man noch nicht so offen war. Und dann kam irgendwie Shakira Hips Don't Lie. Das war damals der große Hit mit Wyclef Jean. Und ich bin so auf dieses Lied abgegangen. Und plötzlich fand ich an Shakira eigentlich ziemlich alles cool. Alles. Also auch ihre Tanzeinlagen, alles. Da hat es irgendwie Klick gemacht. Und ich bin seitdem Shakira Fan.
Ja.
Und ich sehe ihr wirklich auch gerne zu beim Tanzen, also im Sport, der sportliche Aspekt.
Ich werde bei nichts, was du gerade gesagt hast, widersprechen. Ich mag Jennifer Lopez auch und Shakira auch. Ich finde sie sympathisch. Ich finde auch, dass Shakira, ich sehe da auch Humor. So, und ich mag auch einige Lieder von ihr, auch so die, bevor sie, glaube ich, so ihre Hits hatte. Ich finde Waka Waka ein bisschen dämlich.
Ja,
aber
ja, das, okay, da kann ich dir nicht widersprechen. Ja, ja.
Aber insgesamt ist es ist einfach, ich glaube, was mich stört, ist, es ist zu viel Zuckerguss, es ist mit zu viel, das meine ich damit, es berührt mich, also es geht so, und ich, es sind manchmal nicht nur die beiden Hauptakteurinnen in diesem Falle selber, sondern auch diese Klaköre vorne, die so völlig drehen und rumhüpfen und das einfach das, ja, ich gucke mir das so an und ich habe das mit heute Morgen mit meinem Sohnemann auf dem Schoß geguckt und der hatte auch Bewunderung für die ganzen Tänzer drumherum. Da habe ich auch zu ihm gesagt, Junge, habe ich gesagt, lass dir von deinem alten Showtänzervater sagen. Das sind die Jobs, bei denen du nur auffällst, wenn du es falsch machst.
Huh. Ja. Ja.
Das ist einfach das zu viel.
Okay, also ich fand, die Menschheit hat nicht drunter gelitten, oder?
Nein, bestimmt nicht.
Es war auf jeden Fall erheiternd was. Erheiternd nicht im Sinne von Alba, sondern es konnte einen aufheitern, wenn man wollte, oder?
Lift the spirits.
Naja. Okay. Und das Spiel war auch durchaus uplifting, wenn man Kansas City Fan war. Patrick Mahomes, der MVP des Spiels, hat sich zwei Interceptions geleistet, also quasi zwei Fehlwürfe, Fehlpässe, kann man sagen. Hat dann aber das Spiel eigentlich mit einem.
Ist das vergleichbar wie wenn man getunnelt wird?
Ja, vielleicht. Ja, vielleicht für so einen Erfolgsquarterback. Mhm. Hat aber dann letztlich doch mit einem Riesenpass das Spiel gedreht und Damien Williams hat zwei wunderbare Touchdowns gemacht. Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, die 10-minütige und hatte Spaß. Weiß nicht, ob ich Spaß gehabt hätte bei so einem ganzen Spiel, aber ich denke, ich habe soweit alles verstanden.
Ja.
Rüdiger, wusstest du eigentlich, dass wir Social Justice Warriors sind?
Ich habe es schon immer in mir gespürt, aber ich war mir nicht ganz so bewusst.
Weißt du, was das ist?
Du wirst es mir gleich sagen.
Das ist ein abfälliger Begriff für so Leute, die immer so für Equality sind und Gender und Emanzipation und so Kram.
Also so Social Media Gutmenschen.
Ja, ja. Aber also ich glaube, es geht nicht um Social Media, sondern es geht um, ja, aber so kann man es vielleicht auch sagen. So drückt sich's ja meistens.
Ich hätte irgendwie das Wort Social gehört und war natürlich bei Social Media.
Aber es drückt sich natürlich meistens in Social Media aus.
Okay.
Wobei ja bei mir irgendwie jetzt nicht mehr. Ich versuche ja wirklich vollkommen Abstand zu nehmen von Social Media.
Und wie kommst du drauf? Hat man dich beschimpft oder?
Nee, das ist mir nur eingefallen.
Ah, gut.
Das ist mir nur eingefallen. Wir haben was gesehen. Wir fangen jetzt gleich mal an mit dem, was
wir
gesehen
müssen.
Haben diese Woche.
Ich habe noch viel vor.
Spiritualität. Du fährst nach Bayern gleich, ne?
Ja.
Ja. Das ist immer so lustig, dass du mir öfter nach Bayern fährst als nach ich, ne? Als ich, der Native Bayer.
Tja.
Der Siegener Bayer nennen sie dich auch, ne?
Ja.
Ja. Von Bayern lernen heißt Siegen lernen. Mhm. Mhm. Spiritualität, ne? Haben wir was gesehen?
Ja, oh ja, ja. Mein Gott, das hätte ich ja völlig vergessen. Ich war mir gar nicht klar, was es da für spirituelle Superstars in Deutschland gibt.
Ja, wir haben eine Doku auf Arte gesehen und da ging es drum. Da ging es unter anderem um Laura Marlina Seiler, die diesen Healthy Holy Scheiße, wie heißt der Podcast nochmal?
Tja.
Ja, okay, ich guck gleich nach.
Moderne
okay.
Spiritualität.
Ja, ja. Happy, Holy, Confident heißt der.
Okay. Ah ja, verstehe. Da haben wir schon drüber Also der Titel, der fiel schon das eine oder andere Mal im Zusammenhang mit...
Ja, ich habe mich auch damit beschäftigt, mit der im Zuge der verdammten Erleuchtung, unserem Spiritualitäts-Podcast. Falls den jemand nicht kennt, bitte nachhören.
Falls den jemand nicht kennt.
Und die ist ja so Platz 1, das Spiegel-Bestsellerliste mit ihren Büchern. Und die, wenn die auftritt, dann tritt die in der Olympiahalle auf, ne? Mhm. Wo die Karte 99 Euro kostet. Mhm. Und es hat einen kultartigen, sektenartigen Rahmen hat, das haben wir gesehen in dieser Doku, ne?
Ja, es hatte was zum, es ging so in die Richtung so amerikanischer Fernsehheiler.
Ja. Yes! Mhm. Yes! Yes!
Ja.
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 Und was ich bei der Doku auch noch interessant fand, ist, dass. Das wusste ich eigentlich schon, aber ich habe es noch nicht in Doku-Form gesehen, weil ich habe für ein anderes Projekt auch Kontakt mit der Berliner Sektenstelle und da gibt es ja verschiedene Themen. Und übrigens, also ich habe auch Kontakt mit den evangelischen Kirchen, die sich mit Sekten und neue religiösen Bewegungen, wie gesagt, für einen anderen Podcast, aber was ich gesehen habe, die geben so Schriften raus, was alles so neue religiösen Charakter hat, also übersetzt, salopp gesagt, Sektencharakter haben kann. Und da ist zum Beispiel ein großes Thema gerade Coaching.
Mhm.
Dass Leute tatsächlich, also erstens mal, ja, also es wird nicht direkt so vor Scharlatan gewarnt. Mhm. Wobei ich finde, Laura Marlina Seiler ist für mich schon relativ, naja, muss vorsichtig sein, was ich sage hier in der Öffentlichkeit, aber ist, naja, okay, ich sag nichts. Aber es gibt wohl oft Leute, die auch an diesem Coaching, die das mental nicht so ganz verkraften und man ein bisschen vorsichtig sein muss, welchem Coach man wie viel Geld anvertraut irgendwie.
Und präzisiert die evangelische Kirche das da irgendwie genauer, was Coaching so im Allgemeinen oder also Coaching als Einstiegsdroge oder was?
Ja, das präzisiert sie, aber ich habe das Buch jetzt gerade nicht griffbereit. Ah. Ich könnte es vorlesen beim nächsten Mal. Gut. Aber es ist interessant. Und jetzt pass auf, es ist auch Fußball dabei. Fußball als neue religiöse Bewegung.
Ich glaube, da ist die Kirche onto something. Da ist was dran.
Ich muss das mal mitbringen.
Ja.
Das Buch. Also ich habe es irgendwo hier, aber ich finde es jetzt nicht. Ich muss mal draus zitieren. So, wie sind wir auf Spiritualität eigentlich gekommen in unserem Slack neulich? Ich habe dir doch was geschickt. Achso, ja, wegen Gwyneth Paltrow.
Natürlich, ich habe dir geschickt The Goop Lab.
Du wolltest was zu The Goop Lab sagen, ja.
Ich habe nur den Trailer gesehen.
Ach so, ich auch nur.
Und habe gesehen, dass Gwyneth Paltrow offensichtlich ähnlich wie wir, sage ich mal, verschiedene Dinge ausprobiert in Verdammte Erleuchtung, also wie wir es in Verdammte Erleuchtung gemacht haben, was Menschen so machen, um spirituell irgendwie weiterzukommen oder sich auszuprobieren und so. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen. Der Trailer sah eigentlich sehr unterhaltsam aus.
Ah, okay, ich dachte, du hättest schon gesehen.
Nein, nein.
Gwyneth Paltrow ist ja für die, die es nicht wissen, die große, the patron saint of Nachhaltigkeit, kann man das so sagen?
Ach so, ja, glaube.
Ja, ich lese dir mal die Premise vor von The Goop Lab, damit Bitte. Die Hörer auch hier schwarz auf weiß haben. The Goop Lab promotes Gwyneth Paltrow's Wellness and Lifestyle Business. Goop, so heißt es offensichtlich. Die Episoden beschäftigen sich mit pseudowissenschaftlichen Themen wie Energieheilung, den Gebrauch von psychedelischen Drogen. Das ist ja gerade ganz groß gefragt, ne? Ja, so Mikrodosierung. Ne? Sagt ihr was?
Nee.
Psychedelische Drogen zur Selbstfindung, zur Heilung vor allem, also tatsächlich ein großer medizinischer Zweig,
den man also Drogen in homöopathischen Dosen oder was heißt in dem Fall Mikro?
Ja, genau.
Cool.
Ja. Microdosing heißt es tatsächlich. Ja. Cold Therapy, Anti-Aging, Mediumship and Female Sexuality. Ja. Vor jeder Episode gibt es einen Disclaimer, der sagt, the following series is designed to entertain and inform, not to provide medical advice.
Also so eine Art spirituelles Jackass.
Ja. Ich glaube, sie geht da ein bisschen weiter als wir bei der verdammten Erleuchtung. Wir haben ja nur den kleinen C reingehalten ins Thema Spiritualität. Ja. Okay. Ah, ich habe eine Menge gesehen.
Mm.
Die Woche. Fangen wir an, oder?
Shoot.
Ja. Picard habe ich gesehen, geht weiter. Ich muss sagen, Picard, ich mach's kurz, fasziniert mich ästhetisch sehr. Es ist wirklich so, dass ich davon träume. Ich liebe Jean-Luc so sehr, ich sehe ihn so gerne, dass er quasi wie so ein zurückgekehrter Vater, wie so ein lange verloren geglaubtes Familienmitglied ist bei mir.
Was will man mehr?
Aber ich muss sagen, es gibt wirklich, also die Serie hat so einen Verschwörungsplot, der irgendwie A, zu früh aufgedeckt wird und B, unglaublich wordy ist. Also wirklich ganz viele redundante Dialoge, wo eine Person A auf Person B einredet und ich mir immer denke, he got it, you can start now.
Mhm.
Also es ist nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht über die Dialoge tatsächlich, muss ich sagen. Es ist mir ein bisschen, es sieht so hochglanz aus, es sieht so gut aus, es fühlt sich so gut an, die Musik ist gut, die Schauspieler. Und dann hat es aber trotzdem eine Dramaturgie einer relativ schnöden Star Trek Doppelfolge, was okay wäre, wenn es das wäre. Aber es ist High Drama, es ist High Concept Star Trek, es ist Picard. Und ja, und da muss ich dir recht geben vom letzten Mal. Es ist mir ein bisschen so, ja, ist mir nicht so ganz klar, was es will und was es soll.
Mhm.
Ich gucke natürlich weiter, was ist Picard, aber und ist mein Papa, aber trotzdem ja.
Ja, manchmal muss man seinem Vater aber auch mal folgen und dann.
Ja, übrigens redundante Dialoge. Ich habe jetzt mal The Witcher zu Ende geguckt.
Ja.
Es ist ja wirklich auch eine der erfolgreichsten Netflix-Serien of all time.
Ich gucke nur immer so Videos, wo Henry Cavill auf Facebook kriege ich immer so Videos eingeblendet, wie erklärt so Sachen über Schwertkampf oder wie ein bestimmter Kampf aufgelöst wurde.
Ich glaube, es ist immer dasselbe Video, glaube ich, was du siehst.
Ja. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ich gucke es immer wieder mit anfänglicher, mit dem Leuchten der ersten Christen in den Augen, schaue ich es mir an.
Boah, mit dem Leuchten der ersten Christen. Henry Cavill ist super, spielt den Geralt super. Ist eigentlich der Geralt aus den Videospielen, ist ja quasi come to life.
Also ja, das glaube ich sofort.
Ja, also an dem überhaupt nichts auszusetzen. Auch an Yennefer nicht und auch an Ciri eigentlich nicht. Also Cirilla passt eigentlich alles super, die Darsteller, aber auch talking about redundant dialogue. Also da wird so viel überflüssiges Zeug gelabert und es wird so, ich meine, die ersten 8 Witcher-Folgen verfilmen eigentlich nur die Kurzgeschichten von dem polnischen Autor, von dem der Witcher stammt, dessen Nachnamen ich mir einfach überhaupt nicht merken kann. Tut mir sehr leid. Ich schlage ihn aber gleich mal nach. Und ich finde, da ist halt viel in die Länge gezogen. Und es ist viel in die Länge gezogen und es ein paar absurde Sachen, ein paar alberne Sachen werden vielleicht auch ein bisschen zu ernst genommen oder nehmen sich selber zu ernst. Und die Dialoge sind auch nicht so besonders. Ich habe aber damals schon gesagt, als ich die ersten 3 Folgen gesehen habe, es hat Potenzial für eine gute 2. Staffel, dabei bleibe ich.
Es klingt so, wenn es so erfolgreich ist.
Aber was das größte Problem ist, dass der in die Länge gezogene Plot mit den eh schon nicht so guten Dialogen dann noch auf so einem blöden Westworld-artigen, das ist wahrscheinlich jetzt ein Spoiler, wer The Witcher noch nicht gesehen hat, kurz mal Ohren zuhören, zuhalten, 3 Timelines miteinander verheiratet, was so unnötig komplex ist, wo man ja eh schon in das Thema Witcher erst einsteigen muss und erstmal verstehen, was kriegt man da vorgesetzt. Und dann hast du noch 3 Timelines, die nicht erklärt werden, was so komplex ist, dass sogar Netflix irgendwann sich genötigt fühlte, eine Grafik dazu zu veröffentlichen.
Eine Uhr.
Eine Uhr?
Keine Ahnung, für die 3 Timelines.
Okay. Andrzej Sapkowski heißt der Mann. Also kann ich mir eher den Vornamen nicht merken. Der war kompliziert. Sapkowski ist eigentlich ganz einfach. Wie dumm von mir.
Wie dumm. Du, das aber ganz oft.
Ja. Ja, du, weißt, ich habe...
Ich habe einen sehr schönen Stand-Up-Comedian zum Beispiel bei mir in meinem Kabarett der Comedians. Der heißt Sogo Mugiranesa. Und eigentlich, wenn man es einmal ausgesprochen hat, zweimal gesagt, Mugiranesa, easy.
Ja, aber zum Beispiel die Betriebspsychologin, die beschäftigt sich auch mit Leuten aus zugereisten Ländern oft. Also quasi Ländern, wo wir Nachnamen nicht so gut aussprechen können. Und die, wenn die mir was erzählt aus der Arbeit, die kennt immer alle Namen super. Kein Problem für sie. Dann denke ich mir, und ich so, oh, wie heißt denn mal der Autor vom Witcher? Ich glaube, ich google nochmal. Das ist schwach von mir, finde ich.
Ja.
Okay, gut. Ich habe Taylor Swift-Doku gesehen. Miss Americana. Hast du gesehen?
Nein.
Oh, das würde dir aber gefallen, glaube ich. Ja,
bestimmt.
Also es ist ein bisschen Taylor-Ganda auch. Propaganda, Taylor-Ganda.
Yeah,
you get the gist.
Yes.
Aber es ist auch klar, weil es natürlich, wenn so ein Künstler wird, zeigt er immer das, was er gerne zeigen will. Ne?
Mhm.
Und insofern.
Aber was ist es?
Jede Künstler-Doku ein bisschen Propaganda. Es ist eine Doku, wo sie relativ intim hinter den Kulissen gezeigt wird, wie sie zum Beispiel reagiert darauf, dass sie nicht für einen Grammy nominiert ist.
Ah, okay.
Oder wie sie zu den Vorwürfen endlich, also ich habe mich ja kurz mal abgewendet von Taylor Swift, weil ich gesagt habe, sie wird so ein bisschen als Barbie Popstar der republikanischen und Trump-Wähler gehandelt und da wäre es einfach Zeit für sie sich zu positionieren. Und darüber spricht sie tatsächlich in der Doku und sagt, ja, ihr tut's. Und irgendwann entscheidet sie sich ja quasi dafür, dass sie die Senatorenwahl in Nashville unterstützt, glaube ich, war's. Und damit outet sie sich quasi als Anti-Trump und sagt dann auch in der Doku, ja, weiß nicht, dass ihre Eltern sagen, ja, wir waren doch immer unpolitisch, was soll das und so und was das für Folgen hat. Du verlierst ja wahrscheinlich eine Menge deiner Klienten, deiner Fans. Und sie sagt, ja, ist mir jetzt aber egal, ich hätte es schon viel früher machen sollen, wenn ich das gewusst hätte. Und dann sagt sie auch über die Senatorin, die dann gewinnt bei den Wahlen in Nashville, leider, trotz, obwohl sich viele Neuwähler registriert haben für sie, sagt sie dann auch so, oh fuck, das kann nicht sein, das wirft uns so weit zurück, das ist die erste weibliche Senatorin im Staat, aber sie ist eigentlich, she's basically just Trump in a wig.
Hm.
Das fand ich toll, sie spricht auch nochmal über Kanye West, den Beef, den sie mit ihm hatte, weil Kanye West hat doch behauptet, diese I made that bitch famous line in seinem Song, hätte abgesprochen mit ihr und sie sagt so nicht. Und dann wird auch noch behandelt, was für Taylor Swift also sehr erheblich war, nämlich dass so ein Radiojournalist sie angegrapscht hat und sie sich beschwert hat über den und dann hat der sie auf ein paar Millionen Schadensersatz verklagt und hat sie gesagt, so Freundchen, also eigentlich wollte ich damit nichts zu tun, aber jetzt reicht, jetzt verklage ich dich zurück, countersue und aber auf $1. Und in diesem Gerichtsverhandlung, da musste sie sich wohl wirklich, also da ist wohl auch ein bisschen das passiert, was man hat jetzt in großem und viel schlimmeren Rahmen in diesem Weinstein-Prozess passiert, nämlich das Victim-Blaming, ne?
Mhm.
Hast du ja vielleicht mitbekommen.
Ja, ja.
Mit der scharfen Anwältin da. Also scharf nicht im Sinne von sexy scharf, sondern
ein
scharfer Richter scharf.
Mhm.
Und das hat sie wohl sehr mitgenommen. Was mich beeindruckt hat an der Taylor Swift-Doku ist, dass sie sagt, wir Frauen, wir haben es auch nicht so leicht im Showbusiness, weil wir, guck mal, wir werden irgendwann wir sind jung, wir sind attraktiv, aber irgendwann werden wir einfach weggepackt, wenn wir uns nicht total so super neu erfinden die ganze Zeit. Wir sind in unserem permanenten Neuerfindungsdruck. Also Männer können von mir jetzt irgendwie auch 10-mal dasselbe Album machen oder so, wenn sie beliebte Stars sind, aber wir müssen uns neu erfinden, neue Outfits, neu über uns schreiben, irgendwie uns komplett redesignen, immer wieder, damit wir interessant verbleiben vor ab 30. Und ich finde, das stimmt so ein bisschen.
Natürlich,
das erwartet auch die Gesellschaft von weiblichen
Insofern darin. Muss man auch nochmal sagen, dass unser Halftime Super Bowl, also ist auch kein schlechtes, also war sehr weiblich. Und wie schnell das geht, so dass man da zwei weibliche Stars hat und dann kommen noch so ein paar Jungs dazu, um mit den Damen zu rappen.
J Bunny und J Balvin.
Ja, und wie schnell die so dann, wenn du Supporting Act bist, wie schnell ein Supporting Act, wie systemimmanent ist das sozusagen, dass man die so als, naja, das heißt Staffage wahrnimmt. Und wie schnell das, und man versteht den Vorgang dann auch andersrum. Wenn männliche Stars auftreten und dann kommen Girls dazu und machen so ein bisschen was, ja, ist halt Staffage, so.
Ja, wobei das hat sich ein bisschen geändert. Also, erstens mal gibt's jetzt dieses Featuring, das ist so gängig geworden in allen Songs, dass das teilweise schon wie so eine zweite Hauptrolle ist. Und jetzt hat man Features, schafft man teilweise jetzt auch oft ab und nennt sie dann X für und. Also, dann sind's quasi gleichwertig genannte Stars. Okay. Also, das passiert jetzt immer öfter. Und ich wollte noch sagen, was die Halftime-Show natürlich auch gezeigt hat, ist diese Alldominanz von Latino-Pop gerade auf der Welt.
Ja.
Wo ich nichts gegen habe natürlich.
Aber und zu Hause läuft in der Heavy Rotation der Soundtrack von Soy Luna.
Ja.
Es ist eine Telenovela, eine Serie, ja.
Sagt mir nichts.
Ach so, ja, es ist, ich glaube, genau.
Okay. Ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, dass Taylor Swift ist 1,78, ne?
Mhm.
Und sie läuft öfter so oft so ein bisschen leicht, so mini bucklig.
Mhm.
Und
gebeugt.
Sie sieht, bucklig sagt man nicht
mehr. Bucklig ist ein bisschen hart, finde ich.
Ja, gebeugt. Mache ich auch, insofern auch sympathisch. Und ich finde, sie ist auch ein bisschen clumsy manchmal. Und das macht sie eigentlich wirklich sehr sympathisch, finde ich, weil sie hat so dieses durchgestylte, man merkt auch beim Videodreh, sie muss sich wirklich Mühe geben, wenn sie mal eine Choreografie diese in Anführungszeichen, auch wenn es gemeint, mal so ganz normal oder so in diese super Popstar-Ästhetik versetzt, sondern eigentlich ist sie eher so ein bisschen so schluffig.
Mm.
Und eigentlich, also bei mir funktioniert die Taylor Gander. Ich fand die letzten beiden Platten trotzdem nicht so gut. Mm. Aber das macht nichts, ich bin wieder pro Taylor auf jeden Fall. Also bin ich ja so, habe ich im Brennerpass ja eh gesagt, seit sich da positioniert hat für Trump. Also wie gesagt, manipuliert einen so ein bisschen, aber du hast eine ganz rührende Doku und ich fand's ganz schön.
Okay.
Neu auf Netflix und auch neu auf Netflix ist Uncut Jazz.
Oh,
hast du gesehen?
Bernie. Also pass auf. Soll ich anfangen?
Ja, sicher.
Bernie, ich habe angefangen, das zu gucken und habe gedacht, boah, es gefällt mir richtig gut. Ja. Aber verflixt, es ist ja völlig hanebüchen. Oh Gott, es wird dem Bernie nicht gefallen. Es ist zu hanebüchen. Bernie wird sagen, es ist bonkers. Es wird ihm nicht gefallen. Es ist ihm zu wild. Hoffentlich gefällt es ihm, auch wie gefällt. Und ich glaube, ich sehe es an dem Leuchten. Ich fand den ziemlich groß.
Also mich hat die nackte Panik erfasst.
Das schon, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Es ist aber auch, es ist eine Kakophonie auch an Sound, an Dialog, an eine weitertreibende Handlung, einen wilden Soundtrack, ein das alles voll, selbst, also es geht um einen Diamantenhändler,
ja.
Ich mache spoilerfrei, ich versuche es, genau. Gespielt von Adam Sandler in New York, dieses ganze, wie sagt man, wo das spielt, die ganze Location, das alles erwischt einen sofort, finde ich.
Es geht irgendwie nur in New York, finde ich.
Es ist so New York wie nur was.
Ja.
Es ist unglaublich dicht, auch selbst sein Büro, alles was da so rumsteht, so an Lavalampen im Hintergrund noch und es gibt's. Ach, es ist ganz herrlich. Und es ist so dicht und worauf wollte ich hinaus?
Handlung wolltest du kurz
anreißen. Handlung. Naja, und es geht um diesen Diamantenhändler, der immer auf der Suche ist nach dem to hit big. Also es ist ein Spielecharakter, er ist als Spieler durch und durch und er handelt mit Edelsteinen und es geht, die Hauptrolle oder den spielt ein schwarzer Opal aus Äthiopien, es war seine eigene Idee, das zeigt wirklich wahrscheinlich seine Genialität.
Schnäppchen, er hat ein Schnäppchen gemacht.
Er ist ein Spieler, aber man sollte ihn nicht so abtun, weil die Möglichkeit, dass er wirklich mal die große Nummer landet, ist immer da. Und er hat sie offensichtlich in seinem Leben auch schon des Öfteren gelandet.
Ja. Nicht so wie David aus Sopranos später. Der ist auch
genau,
Spieler.
Genau, okay. Weil er offensichtlich, also er hat es schon zu einem beträchtlichen Vermögen geschafft.
Mhm.
Naja, und eine der Hauptrollen, ein Kunde, jemand, der sich in diesen schwarzen Opal sehr verliebt, ist KJ.
Kevin Garnett.
Kevin Garnett.
Damals bei den Boston Celtics.
Ja.
Ich habe ein Trikot von ihm.
Ah, cool. Mhm. Das,
also nicht erst seit nicht seit dem Wochenende, sondern seit damals.
Aber kannst du das anziehen? Das ist bestimmt. Ah nee, das ist natürlich nicht in seiner Größe immer nur. Also das wird ein großes Trikot sein. Also
das ist S.
Und man muss mal sagen, das ganze Ding ist fantastisch gecastet, ist unfassbar gut besetzt, finde ich, bis in die kleinsten Nebenrollen.
Ja, Wahnsinn.
Also auch die, was ich was, die anderen jüdischen Diamantenhändler, mit denen er sich trifft, die was ich was, der Schlägertrupp, der auf ihn losgeht.
Seine Familie,
seine Kinder, es ist fantastisch gecastet. Mhm. Und unser Basketballspieler, Katie, er reiht sich nahtlos ein.
Wahnsinn.
Er ist irre gut.
Ja.
Er ist irre gut.
Und Lakeith Stanfield ist dabei. Unser Freund aus Atlanta.
Ich habe schon Bernie gesagt, ich gucke nur noch Filme mit Lakeith.
Lakeith ist so super.
Ach Mensch, ich wollte heute meinen neonfarbenen Hoodie anziehen heute Morgen.
Hast du einen?
Ja, ich habe einen Neonfaden von Die Antwort, ja.
Ah, sehr gut. Die Safdie Brothers, die den Film gemacht haben, die haben auch einen Film namens Good Time gemacht. Der müsste auch auf Netflix sein. Ich glaube, ich muss mir den mal anschauen.
Ich bin auf jeden Fall auch.
Also wie gesagt, es ist eine nackte Panik, hat mich erfasst, Rüdiger. Ich konnte keine Sekunde still sitzen bei dem Film.
Soll's aber auch.
Aber soll man auch nicht.
Soll auch. Aber er ist sich dessen auch bewusst. Es gibt Pausen.
Ja.
Also nach einem, sag ich mal, Ehestreit, zum Beispiel erinnerst dich, bleibt die Kamera mal ein paar Minuten auf ihr und sie hat nur so einen Walk of Shame entlang der Leute, vor dem sie gerade mit Adam Sandler einen Wahnsinnsstreit vor einem Club, vor einer Warteschlange gehabt hat.
Hm.
Und kanzelt dann nur so ein paar andere.
Das ist kein Ehestreit.
Ich weiß, dass es kein Ehestreit ist, aber ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau.
Hm.
Genau, worauf ich hinaus will. Und da bleibt die Kamera, da wird's mal kurz ruhig, da kommt der Film mal kurz so zum Halten.
Die Anfangssequenz ist auch irre, ne? So viel Musik, so viel Dialog, du verstehst eigentlich gar nichts. Aber dann habe ich irgendwann begriffen, es ist nicht wichtig, dass ich jedes Wort verstehe. Ich muss einfach nur auf mich wirken lassen. Ist auch ein bisschen Kunst, finde ich.
Ich finde es richtig Kunst.
Und Adam Sandler hat mit allen seinen Aspekten, die er so sein dämliches Grinsen, seine riesen Zähne, sein, der ist ja auch ein bisschen clumsy, alles, was er so als Comedian einsetzt, setzt er da völlig rollendienlich ein und überspielt manches, nimmt manches zurück. Also wirklich bis aufs Müh weiß er zu dosieren oder über zu dosieren, was er machen muss.
Mhm.
Große schauspielerische Leistung von Adam Sandler.
Und ich habe eben Ehestreit falsch benutzt. Es gibt da drin einen Ehestreit, wo er mal kurz versucht, mit seiner Frau wieder so ein bisschen, wie das in die Hosen geht. Ich will nicht spoilen. Also es ist ganz wunderbar.
Die Frau ist so super.
Ach, ist die gut.
Ja, die ist der Hammer. Ist der Hammer. Aber auch Arno ist wirklich gut. Wir wollen nicht spoilern, aber Arno ist eigentlich wunderbar.
Herrlich.
Wie?
Zu traurig dabei.
Ja, der will eigentlich ein richtiger Gangster sein, aber irgendwie merkt er so, oh wow, eigentlich ist eine Nummer zu groß.
Mhm.
Okay, jetzt mehr bedeutete Spoilern. Guckt euch an Uncut Gems an, ist wirklich ganz toll.
Also was ihr gerade gehört habt, waren Bernie und Rüdiger begeistert.
Ja. New Pope habe ich weitergeschaut, aber da mache ich ein anderes Mal wieder einen Zwischenstatus. Ist fantastisch, bleibt fantastisch. Ich habe noch was anderes gesehen, Rüdiger. Und zwar, ich habe gesehen The Outsider.
Mhm.
Ja, kommt auf Sky, glaube ich, an HBO.
Ich lache nur, weil du sagst, ich glaube, ich weiß, du hast es denn gesehen.
Ja, genau. Auf HBO, das weiß ich. Ich sollte sagen, ich glaube, es kommt auf Sky.
Ja.
Dass es von HBO ist, weiß ich. Es ist eine Stephen King-Verfilmung. Mhm. Roman habe ich nicht gelesen. Ben Mendelsohn spielt die Hauptrolle. Es ist quasi es ist von Jonathan Pryce geschrieben, einem Schriftsteller und bekannter Drehbuchautor, der unter anderem auch bei The Night Of zuletzt tätig war. Ich glaube, er hat auch.
Moment, Jonathan Pryce ist doch der Schauspieler.
Ja, aber ich glaube, heißt er nicht Jonathan, also er heißt auf jeden Fall Pryce.
Okay.
Vielleicht verwechsel ich jetzt, wie heißt er?
Ist doch nicht so wichtig.
Er heißt auf jeden Fall Pryce, vielleicht heißt er John Pryce. Auf jeden Fall, bei The Outsider geht's um den Mord an einem Kind.
Ja.
Der muss aufgeklärt werden. Ben Mendelsohn ist der Detective. Und es fängt an wie so ein Crime-Drama. Also es ist quasi, ja, wie klärt man Sachen auf? Also wie Richard Price heißt das, Entschuldigung, Jonathan Price, natürlich der Schauspieler. Wie klärt man Dinge auf? Wie sind die Familienverhältnisse? Also es fängt an quasi wie so ein Edeltatort, wenn man so will. Mhm. Unfassbar düster. Es ist wirklich, ich habe selten sowas Düsteres gesehen, sowas Beklemmendes auch. Mhm. Es hat auch so wie ein bisschen wie Twin Peaks, aber völlig humorfrei und völlig ohne positive, also ohne Twin Peaks gibt es ja immer viel Hoffnung und Humor. Das gibt es da nicht. Und natürlich,
das hat mir übrigens gefallen, was du letzte Woche bei David Lynch gesagt hast, so mit der Hoffnung und dem Humor. Ja, aber ja, bitte. Und
viel Liebe ist bei David Lynch. Ja, da ist nicht viel Liebe auf jeden Fall. Da schleicht sich dann natürlich so im Laufe von 2, 3 Episoden, mehr habe ich nicht gesehen, das Übernatürliche ein. Also das Stephen King-artige oder das Böse scheint vor der Tür zu stehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Spoiler auch nichts, weil ich auch nicht weiß, wie es weitergeht. Und manchmal ist es mir ein bisschen zu Stephen King-mäßig von der Veranlagung her, von dem Basis-Storytelling-Konstrukt, was scheinbar darunter steckt. Aber es ist, Richard Price ist dafür bekannt, dass er die besten Dialoge im Crime-Business schreibt, weltweit. Und man merkt es auch hier. Alles, jeder Dialog, also auch die Schauspieler, alles ist so perfekt geschliffen. Es ist ein bisschen wie True Detective Season 1 ist auch ein Vergleich irgendwie. Es ist wirklich unfassbar. Es ist expertly made. Also sowas Gutes handwerklich habe ich ganz selten gesehen wie The Outsider. Aber es ist wirklich sehr düster und ich weiß nicht, ob es noch in der Stephen King Richtung geht, die mir zu absurd wird. Aber zweieinhalb Folgen habe ich gesehen, ist es wirklich gut. Sehr aber es ist sehr harter Stoff.
Sehr gut.
Es ist sehr bleak.
Entschuldigung, nur ganz kurz, kleine Anekdote, weil du gerade True Detective sagst.
Da sind deine Augen geleuchtet.
Ich habe die Woche gehört, bei meinem Freund Mark Maron, What the Fuck, der Podcast, habe ich eine ältere Folge gehört, Woody Harrelson. Eine wirklich fantastische Folge, Woody Harrelson, es gibt zwei Bezugspunkte zu unserer letzten Folge. Serienstars, die es geschafft haben, Filmstars zu werden, habe ich völlig vergessen, aber Woody Harrelson wurde natürlich bekannt durch Cheers.
Stimmt.
Ja. Das aber nur nebenbei.
Natürlich.
So, die haben dann über die verschiedenen Sachen gesprochen, die er gedreht hat, aber da kann man natürlich dann auch irgendwann auf True Detective, erste Staffel, fantastische Staffel, die beiden Ermittler in beiden Hauptrollen, Woody Harrelson und Christian Bale, und erzählt nur was.
Nein, nicht
was,
Christian Bale. Jetzt denkst du mal selber nach.
Nee, wie heißt er denn? Ach Bernie, jetzt lass mich nicht so hängen. Wie heißt er? Weißt du nicht?
Guckst du jetzt echt nach?
Ja, muss ich wirklich
nachgucken. Aber du denkst doch nicht, dass es Christian Bale war. Pass mal auf, überleg mal Lincoln Lawyer. Ist mein Stichwort für dich.
Natürlich Christian Bale.
Nein.
Ach, entschuldige, was rede ich denn? Es ist natürlich Matthew.
Ja.
Matthew McConaughey, natürlich. Wie bin ich auf Christian Bale gekommen?
Wegen Jonathan Nolan Film.
Ja.
Der Christopher Nolan Film.
Ja.
Jonathan Nolan ist sein Bruder.
Auf jeden Fall, was sehr annoying wäre, und wenn man es gesehen hat und die Energie zwischen den beiden, glaubt man sofort. Matthew McConaughey war die ganze Zeit während der Dreharbeiten in Character. Also er blieb in der Rolle. Also auch wenn die Kamera sagt, der Regisseur sagte Cut, blieb er in der Rolle drin beim Essen, beim Catering, beim morgens abgeholt werden, Und da war Woody Harrelson wirklich so, es war unglaublich nervig, es war fürchterlich, und ich kann das hier sagen, weil er weiß es, dass ich das so finde. Aber diese Genervtheit tut halt der Dynamik zwischen den beiden sehr, sehr gut. Ja. Also, ja, das war sehr lustig. Hat ohnehin viele lustige Sachen erzählt.
Ja. Ja,
Woody Harrelson hat sich gerne öfter mal geprügelt früher, glaubt man auch sofort, ne?
Ja, macht er ja auch da in der True Detective. Ja, macht er eigentlich in jedem Film.
Sein Vater ist Convicted Murder, das weißt du, ne? Der sitzt im Knast.
Nee, wusste ich nicht.
Ja, ja. Er lebt auf Hawaii, er macht tolle Sachen.
Er lebt auf Hawaii und sitzt im Knast?
Nein, der Vater ist im Knast, aber Woody Harrelson lebt auf Hawaii. Aber er überlegt jetzt wieder zurückzuziehen nach Texas.
Okay, alright.
Ja, obwohl man da mit einigen Leuten nicht über Politik reden will.
Ja.
Und er ist großer Greta-Fan.
Ja?
Ja.
Oh. Und Time is a Flat Circle. Das ist doch,
hast du gesagt?
Was ist das? Das ist doch die Keyline von Matthew McConaughey aus True Detective Season 1. Gut. Und das war übrigens kein Spoiler.
Gut.
Was dir gefallen könnte, ist, dass Alison Brie eine neue Serie in den Startlöchern hat, namens Horse Girl.
Okay.
Schon von gehört?
Nein.
Guckst du mal den Trailer an.
Gut.
Horse Girl ist quasi eine Mischung, es ist wie eine Abhandlung über Mental Illness, aber es hat auch was Übernatürliches oder was Absurdes, Fantastisches irgendwie. Sieht sehr intensiv aus.
Klingt
Ich habe es gesehen.
Eine gute Serie für Sie.
Ja, hab's gesehen und denke mir, es könnte dir gefallen.
Okay.
So, pass auf, wir kommen zum Sport, Rüdiger. Ach, Sport. Aber bevor wir zum Fußball kommen, muss dir noch eines verraten,
Rüdiger. Was denn bitte?
Ich habe die Australian Open gesehen.
Was du alles machst.
Ich habe das gesehen. Ich habe viel Fernsehen geguckt, das Wetter war auch unter aller Kanone.
Ja.
Ja. Hast du gemerkt, ne?
Und da du eh schon fernsehtechnisch in Australien warst?
Meinst du wegen Dschungelcamp?
Dschungelcamp, ja.
Okay. Dominic Thiem, ein österreichischer Shootingstar, wobei das stimmt gar nicht, wenn man mal guckt, so, der war bei den Junioren schon Nummer 2 der Weltrangliste, aber ein fantastischer österreichischer Tennisspieler gegen Novak Djokovic, der ansetzte zu seinem 8. Sieg der Australian Open. Das ist Serial Winning. Und das
sollte auch verfolgt werden, finde ich.
Ja, bestraft auch.
Ja.
Geahndet. Und es war sehr spannend. Jetzt wusste ich wieder, warum ich Tennis so gerne mag. Mhm. Also eigentlich schalte ich es ein und denke so, yes. Und was mich am Tennis so fasziniert, Djokovic hatte mal so eine Down-Phase, wo er wirklich so mental am Ende war oder auch so ein bisschen, der musste immer Datteln essen, so um sich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen seinen Motor anzustacheln. Und man sieht so im Tennis so genau, und ich weiß, ich habe selber Tennis gespielt, wenn man mental nachlässt und nur so ein bisschen zu viel Emotion. Weißt du, so, yeah, das kann echt auch nur ein Zufall, yeah, jetzt habe ich es ihm gezeigt sein. Oder es kann so, scheiße, es läuft alles schief. Schlecht. Gar keine Emotion, auch nicht ideal. Ein bisschen Drive braucht man auch. Es ist quasi ein Spiel für jede Ritter, muss man sagen.
Bernie Meyer erklärt mir gerade das Mindset, mit dem er bis jetzt auch jeden Satz Tischtennis gegen mich gewonnen hat.
Du, ich habe neulich hier gegen die Buchhändlerin, Betriebsbuchhändlerin gespielt.
Ja, oh, Vorsicht,
und,
ja.
Und ich habe so gesagt, na, wer will sich von mir abziehen lassen? Und sie so, ja, ich, aber ich bin echt nicht so gut, ne, ein bisschen, nicht so, ja, ja. Und hab krachend verloren in 3 Sätzen.
Ach.
Ja.
Ja.
Ja, da gibt's Leute, die sind einfach nochmal viel, viel besser.
Ja, das war mir schon bewusst.
Ja, aber auch so Leute aus dem Alltag, weißt du, so okay. die auch so wie ich nur mal im Sommer kurz spielen.
Aber ich sag dir was, die nächsten Tage verbringe ich in einer Jugendherberge. Da gibt's eine Tischtennisplatte. Da werde ich mal gucken, gegen die 8A aus Ulm werde ich mal Rundlauf machen, Bernie.
Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, und da gab's wirklich so, wo Djokovic, die hat man echt gesehen, die seine Coaches haben besorgt geguckt, der Boris hat ja kommentiert, hat gesagt, mit dem Novak stimmt was nicht. Und dann ging's, hatte auch einen Satz, wo er 4-0 zurücklag, hat auch 6-2 verloren dann letztlich. Und der Österreicher hat immer weiter gekämpft. Also der war, das war wirklich, das war ein Fighter und auch ein bisschen ein Lover. Also war auch, hat auch gute Energien, also gute, naja, also wollte es auch wissen, ne? Aber gut, sein erstes Grand Slam-Finale, glaube ich. Und Djokovic hat man aber gemerkt, wie der immer mehr in die Ruhe zurückgefunden hat und in die Souveränität. Und dann spielt er natürlich ein Tennis, wie hat man früher gesagt, Tennis vom anderen Stern. Und es war mir ein großes Vergnügen. Und
wobei du eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht der größte Djokovic-Fan bist.
Nee, aber jetzt bin ich es eigentlich irgendwie ein bisschen doch, also im Nachhinein doch ein bisschen mehr geworden. Ich bin weicher für ihn geworden.
Okay.
Also seit der Boris-Phase auch, und Boris bei den also ein bisschen mehr auch über ihn gesprochen hat und so, was er so macht, seine Marotten und so, kommt er mir menschlicher vor, ist er nicht mehr so die Ivan Lendl-Maschine, der Typ Sampras, so die Maschinen-Tennisspieler, die ich nicht so mochte, sondern eigentlich, ich finde, er hat schon relativ viele Macken und Kanten und ist irgendwie auch ein bisschen ein Weirdo. Und seitdem ist er mir sympathischer und spielt wirklich wahnsinnig gut Tennis. Aber mein Fave wird immer Roger Federer bleiben, das ist eh klar. Findest du nicht gut?
Ich weiß nicht, der ist mir, glaube ich, ein bisschen zu...
Zu glatt.
Zu glatt? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gegen Roger Federer kann man nichts sagen. Und ich kenne es eigentlich
kaum. Du argumentierst hier wie ich eigentlich früher.
Ja.
Weißt du, zum Beispiel Halftime Show, da hätte ich eigentlich früher gesagt, boah, ja. dieser Kommerz, dieser gelackte irgendwie. Ja. Und bei Roger Federer gesagt, ja boah, der hat da keine Ecken und Kanten und so. Jetzt bist du hier so der...
Ja, Roger Federer, ach dieses... Ich habe eine Werbung mit ihm gesehen, wo er so mit so einem riesen Mercedes-Geländewagen durch enge Gassen Zürich, Dübel, sagt, ich sag dir mal was, Bernie, ich hätte gleich in einer halben Stunde hätte ich Werbung gehabt, Casting für ein Werbecasting bei Porsche. Ich hätte da Geld verdienen können. Bernie, ich hab's abgesagt. Ich habe gedacht, nee, ich mache keine Werbung für Porsche.
Wirklich?
So bin ich,
Bernie. Boah, das ist eigentlich die Meldung des Tages.
Ja. Ich als Vegetarier zweimal Werbung für McDonald's gemacht habe, ich gesagt so.
Und bei Porsche. Mobilist bist, ja. Selbstbekennender.
Ja. Dabei, also so alte Porsche aus den 80ern, 70ern, 90ern, auch bis in die 90er hinein. Also bis, sage ich mal, zur Baureihe 992.
Also du hättest quasi für einen Oldtimer hättest du Werbung gemacht.
Für einen Youngtimer, Oldtimer.
Ja.
Aber jetzt so.
Für Sportbild Classic wärst du dabei.
Aber gewesen. Jetzt so VW, Porsche, SUV, sonst, also wahrscheinlich verprelle ich jetzt unsere ganzen vielen SUV, Porsche fahrenden Hörer. Aber
Zahllosen.
Ja. Und gut,
das erinnert mich auch
die bauen jetzt einen Elektrowagen, aber ich möchte nicht.
Ja, schön, Rüdiger.
Ja.
Schön.
So, Bernie, wir müssen uns beeilen.
Ja, okay, Entschuldigung. Would you please break Spieltag, schlag die ganz.
21. Schlag die ganz.
Ich habe übrigens, am Wochenende kurz mal reingeguckt in täglich grüßt das Murmeltier.
Ja. Yeah.
Und da sagte eine, Gott sei es getrommelt.
Sehr gut.
Ja. Also den Gott sei es getrommelt Spieltag irgendwas.
Ja, Spieltag Down 21. Ich habe mir die Fragen. Ja. Also ich war nicht dabei. Aber ein bisschen langweilig war das Freitagabend 0:0 Hertha gegen Schalke, glaube ich schon. Oh, Bernie greift zur Ukulele. Es bestätigt sich. Die Bayern sind gut drauf. 3:1 in Mainz gegen Mainz und um Mainz herum. Es bestätigt sich. Der BVB ist gut drauf. 5:0 gegen Hause zu Union gegen Hause, zu Hause gegen Union. Tja, da muss man wissen, wann ich fertig bin. Hoffenheim und Leverkusen machen Werbung für die Bundesliga, liefern sich ein packendes Duell, einen munteren Schlagabtausch, da ist alles drin, ein Superkick. Also für die Zuschauer freut es mich, nur Leverkusen freut sich nicht. Hoffenheim dreht das Spiel und gewinnt 2:1. Als guter Gastgeber übernimmt der FC Augsburg das Schießen sämtlicher Tore beim 2:1 gegen Werder Bremen. Bundesliga-Trainer Urgestein ausgetauscht durch einen Bundesliga-Trainer-Debütant. Kann das gut sehen? Kann das gut sehen? Kann das gut gehen? Beinahe. In letzter Minute kassiert die Fortuna den Ausgleich beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt.
Wer wurde ausgetauscht?
Ja, unser Gruber Friedhelm Funkel. Funkel ist nicht mehr Düsseldorf-Trainer.
Gegen wen?
Ja, gegen einen Herren, ich habe den Namen vergessen.
Ach Rüdiger, Mensch, jetzt dachte ich, müsste mir nicht merken, weil dann ja, weißt du machst da den Daumen
ja,
weg,
ich weiß es ja eigentlich auch, ich weiß, wie er aussieht.
Und jetzt wollte ich dir sagen, ich stelle jetzt eine Frage, weil ich weiß, ich habe es tatsächlich vergessen und dachte, ich stelle dir die Frage, du hast ja den Daumen weg gemacht, du weißt es, ich wollte dich ja nicht vorführen.
Oh.
Habe ich aber jetzt, tut mir leid. Gut, ja, lassen es als Lücke für unsere Hörer. Ja,
als Lückentext.
Damit die wissen, wir haben wirklich wenig Ahnung von Fußball.
Ja, aber ich, naja gut.
Ja, das mit Funkel hatte ich mitbekommen, das hat mich betrübt. Ja,
mich auch. Am Sonntagabend durfte Paderborn mal kurz an einem Nicht-Abstiegsplatz schnuppern, bevor die Wölfe, die armen Ostwestfalen, ich wollte da gucken, ob Paderborn wirklich in Ostwestfalen ist, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, zurück ans Tabellenende schickt, weil auch die Kölner Freiburg mit sage und schreibe 4:0 nach Hause schicken. Was ist denn da los, Bernie? Hm. Oh, Nagelsmann, das war ja eine Chose. Das Rumgegurke deiner Jungs versaut mir die Prognose. Zum letzten Spieltag angezählt von Julian, dem Empörten, hätte ich gedacht, dass deine Jungs zum Sieg sich fest verschwörten. Doch Pustekuchen, Gladbach führt zur Pause 2:0. Das Spiel verlangte völlig klar einen Julian Aufstellungsfix. Am Schluss Mission gelungen, ihr habt einen Punkt errungen, doch wem sollte das reichen, wenn Meisterträume weichen? Leipzig, Gladbach 2:2.
Der war muschig, ne, der Nagelsmann.
Was war der?
Muschig? Also muschig, ja.
Was denn?
Also motzig.
Ach, das ist muschig.
Glaube ich.
Gut.
Nichts hat nichts mit Muschi zu tun.
Nee, habe ich auch nicht gedacht.
Nein, ich sag nur. Ja, der war ein bisschen, aber ein bisschen nörgelig. Also quasi ein bisschen so angefressen, sagt man auch.
Ja. Ne? Nee, ich habe ja wirklich gedacht, das würde jetzt Wirkung zeigen, wenn er letzte Woche da auf den Tisch haut und so und dann, also.
Und, hast du was zur gelb-roten Karte dieser Umstrittenen gesagt oder gesehen?
Nee, habe ich nicht. Ja, ich habe es geguckt. Also man weiß ja nicht, was er gesagt hat, aber er hat halt lange genörgelt. Also mir kommt es ein bisschen viel vor.
Du fandest es übertrieben?
Ja, ich glaube.
Ja, aber dass sich jetzt die Statuten geändert haben, dass man jetzt einfach schneller mal gelb gibt für Abwinken und Motzen und Rudelbildung etc.
Ja, ja. Also
da sagt der Eberl, das ist übertrieben. Da darf man also da sind die Spieler nur noch Zinnsoldaten, hat der Max Eberl gesagt.
Hm.
Ja. Hast du keine Meinung dazu?
Mein Sohn hatte auch die Szene kurz gesehen, nachgefragt, sagte, dem hat das sofort eingeleuchtet, dass man wegen Meckern, dass man da auch einen Schiedsrichter seine Autorität nicht untergraben lassen kann. Ja, gerade, ja.
Ja, ist gut erzogen, ne?
Ja. Ja. Du. Ja. Ich bin vielleicht, glaube ich, manchmal strenger, als ich denke.
Ja?
Ich merke das immer in so Sachen wie, dass man, wenn ich ihm was erlaube, dass er dreimal fragt, ob ich es wirklich erlaubt habe.
Ja. bei mir war es so, dass früher dann irgendwie, wenn die Mutter was erlaubt hat, er nochmal zu mir ist und nochmal nachgefragt hat. Ja, das fand die Mutter nicht so cool.
Moment, ach so, ach, verstehe, jetzt
habe ich. Ja, okay. spiel mal eine Runde Nintendo.
Ja, das.
So. Papa, die Mama hat erlaubt, aber darf ich wirklich? Und ich so, boah. Da steht man selber nicht gut da, ne?
Tja, aber das,
ja. Ja, aber du, ich glaube, ich bin ja eher der Meinung, dass man heutzutage wieder eher die autoritärere Seite der Erziehung vielleicht mal ein bisschen mehr.
Ja, da stehst du aber alleine da.
Hä? Ja, okay. Du siehst ja, was für Arschgeigen rumlaufen auf der Welt.
Und du meinst, gegen Arschgeigentum hilft autoritäre Erziehung?
Auf jeden Fall.
Ach so.
Auf jeden Fall. Also,
naja, also das ist jetzt ein weites Thema.
Wenn man sich jetzt autoritär aus meiner Sicht vorstellt, autoritär, ich meine jetzt nicht autoritär, wie mein Vater mich erzogen hat oder wie mein Opa meinen Vater erzogen hat, aber mit autoritär.
Du meinst vielleicht eher konsequent oder sowas? Oder? Nee, was heißt konsequent? Also das ist ein weites Thema, ne? Also, aber ich finde, also was mich stört, um jetzt, glaube ich, das Gleiche zu sagen, was du vielleicht auch sagen willst, ich versuche es nochmal, also so. Ich habe das Gefühl, manche Eltern sind sich zu schade, sich die Hände schmutzig zu machen. Also sich zu schade zu erziehen und lassen Dinge unkommentiert, die mal einen kurzen Kommentar, also ein kurzes Eingreifen erfordern würden.
Ja, weil nicht erziehen ist halt einfach auch einfacher.
Genau. Also dieses zu einfach machen, da bin ich auch dagegen.
Geringen Widerstandes.
Ja.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, es ist ja, mir wird immer berichtet. Ich
würde
ja jetzt nicht,
aber noch nicht als autoritär bezeichnen.
Ja, aber Rüdiger, ich bin ja auch ein bisschen hier auf der Lakonie- und Spaßschiene, verstehst du?
Ach so, verstehe.
Wenn ich jetzt sage, ich bin autoritärer Vater, dann weiß man doch auch, du kennst doch meine Meinungen. Also, dass der Hörer, vielleicht ein Hörer das vielleicht verwirrt, aber
wenn nee, aber klar.
Müsstest du doch eigentlich auch wissen, wie.
Ja, natürlich weiß ich das, aber ich sag's natürlich auch für den Hörer.
Ja, also ich bin nicht Tony Soprano.
Ja, das, um gar nicht, das weiß ich doch.
Einen Übergang zu finden.
Das weiß doch.
Emre Can ist beim BVB, wollte ich noch sagen.
Ach.
Ja. Gewechselt.
Ist ein Ding.
Ja.
Der BVB, also Transfer.
Und der Holländer trifft weiter, wie es ihm beliebt. Ne?
Wie es ihn, ja.
Wie er Bock hat.
Ganz wie es ihm gefällt. Schalalala. Ja.
Okay, du musst nach Bayern. Wir machen Sopranos Rewatch. Wir sind bei Folge Staffel 2, Episode 6, The Happy Wanderer.
Eine meiner verdammten Lieblingsfolgen. Boah. Bernie, diese Folge hätte ich dir den Inhalt, ohne sie gesehen haben, hätte ich sie dir aufschreiben können.
Pass auf, für die Folge hat Gandolfini auch seinen ersten Emmy bekommen.
Ja.
Hm. Es ist eine der Folgen, die ich von allen Sopranos-Folgen mit am wenigsten mag.
Was?
Hm.
Erkläre dich.
Ja, und ohne dies zu gucken, fand ich auch nicht schön.
Und was?
Ohne dich das zu gucken, fand ich auch nicht schön.
Das stimmt. Ja. Ich habe dich auch vermisst.
Ja.
Und ich habe die gestern Abend echt spät noch geguckt. Nach Anker Gems.
Weißt du übrigens, warum ich diesen Sopranos Rewatch auch ins Leben gerufen habe, so ein bisschen?
Sag's mir, Bernie.
Weil im Sommer der Sopranos-Film kommt von David Chase ins Kino.
Bis dahin sind wir durch.
The Many Saints of Newark mit, es geht um die Backstory von Christopher Moltisantis Vater.
Oh. Das interessiert uns.
Nachkriegs ehemaliger Soldat, Einstieg in den Soprano-Clan.
Mhm.
Und den jungen Tony spielt, weißt du, wer den spielt?
Nein.
Michael Gandolfini.
Ach was.
Ja, der Sohn von.
Den wir natürlich nicht kennen, aber wir hören natürlich, es ist der Sohnemann.
Ich habe Bilder gesehen und er sieht seinem Vater nicht unähnlich.
Wie schön. Ach du lieber Himmel, das ist ein Ding. Warum magst du diese Folge nicht, Bernie?
Ich gucke nicht gerne Filme übers Pokern.
Ach.
Und auch nicht Folgen übers Pokern.
Aber bist du nicht, der gesagt hat auch, also James Bond ist nicht so toll, aber die Folge Casino Royale ist ganz gut? Weil das Pokern vielleicht nicht so wichtig ist, aber Pokern ist eigentlich schon ziemlich wichtig, oder?
Ja, weil es erdet den Film so schön. Gibt ihm so ruhige Momente, so Character-Moments, finde ich. Ja,
man sitzt zu Tische.
Ja, komischerweise, da hat es mir nicht gestört, das stimmt. Aber eigentlich bin ich so der Poker-Fan. Dann, also, pass auf, die Folge ist nicht schlecht. Das will ich nicht sagen. Aber ich mag diesen Robert Patrick. Du weißt ja, das ist ja der Terminator.
Ja, ja.
Ist ein toller Schauspieler, ich mag den gerne, aber ich mag, der Charakter macht mich irre.
Ah, also, ja, der soll die uns auch irre machen.
Ja, absolut. Ja, aber die ist mir unangenehm.
Ja, es ist unglaublich unangenehm.
Ich finde, was Tony bei Melfi erzählt und wie Melfi darauf reagiert, ist teilweise kacke. Finde ich,
ja, das stimmt. Oft
nicht gut geschrieben. Dieses I wanna break your face und warum ist er so wütend? Ach, ich habe keinen bestimmten Grund, bin wütend auf alles und jeden.
Ja, aber was mir daran gefällt,
wie Melfi reagiert, auch so unbeholfen mit so by the book Küchenpsychologie-Sprüchen und so, weiß ich nicht, ob das.
Ja, da wird sie zum ersten Mal so ein bisschen, wo ich denke, oh, das ist aber sehr durchschaubar irgendwie oder so.
Weiß nicht, ob das absichtlich auch ist, weil sie überfordert ist vielleicht. Vielleicht also ist es auch gut.
Was mir daran gefällt wiederum, ist, dass Toni ist so irrational in dem, was er da sagt.
Ja.
So, ich möchte sie gerne zu Hamburger verarbeiten. Es soll, glaube ich, so. Aber für ihn ist das, glaube ich, schon eine große es soll eine Öffnung sein oder so eine seltsame Emotionalität oder und kann gar nicht verstehen, warum sie immer ihn darauf festnageln will.
Ja, sie sagt das, was man in einem Streit auch gern sagt. Jetzt, er sagt nämlich so, das ist doch typisch für euch Weiber, ne? Jetzt,
genau.
Jetzt gebe ich echt mal zu, jetzt kehre ich mein Innerstes nach außen und gebe mir eine fürchterliche Blöße und dann hackst du drauf rum. Ich meine, das kennt man doch als Streit, da gibt man mal was zu. Zum Beispiel sagst du, es tut mir wirklich leid, ich habe mich in der Situation echt total scheiße verhalten, weil ich war total egoistisch und
genau.
Ich habe eigentlich nur an mich gedacht und dann denkst du so, damit hast du eigentlich Ego-Tee absolvo, damit bist du eigentlich erlöst, weil du es zugegeben hast. Und natürlich macht dein Partner dann das oder dein Gegenüber, kann ja auch ein anderer Streit sein, muss nicht in der Ehe sein, macht dann natürlich das, benutzt es dann nochmal für ein nächstes Argument oder greift es nochmal auf und du so, boah, es ist doch jetzt abgefrühstückt eigentlich. Das fand ich wiederum gut.
Ja.
Lass uns kurz sagen, worum es in der Folge geht. Toni, ich lese mal die offizielle Synopsis vor. Toni diskutiert mit Dr. Melfi über Leute, die ihn miserable machen. Die Kumpels von Chris, Sean und Matthew, glaube ich, heißen die, arbeiten als, wie sagt man, Laufburschen für Tonys Executive Game, was so das Traditionspokerspiel ist, was Onkel Junior mit seinem Vater schon gemacht hat, was er jetzt übernimmt, bei dem Frank Sinatra Junior teilnimmt.
Mhm.
Hast du ihn gesehen?
Ja, klar.
Ja. Und ein alter Highschool-Kumpel von Tony, David, will auch in dem Executive Game mitspielen, was katastrophal schief geht. Und Janice manipuliert Richie weiter gegen Tony.
Ja.
Und die haben auch wieder ein Falling Out, die beiden. Geht los mit Tony ist beim, sie sind so beim College-Event, weil die Kids, Meadow und Davids Sohn, gehen auf dieselbe Schule und da stellt sich raus, dass dieser David, dieser Robert Patrick, unbedingt pokern will. Ist einfach ein ziemlich ein kaputter, spielsüchtiger Typ, stellt sich dann schnell raus, ne?
Ja, aber also stellt sich raus, aber also er kommt erstmal überhaupt nicht kaputt daher. Ne? Ihm gehört ein Outdoor-Geschäft in der Stadt.
Ja.
Also er hat Haus, er hat Familie, er hat, also er ist ein funktionierender Typ irgendwie, aber man ahnt schon, dass da in ihm der Spieler schlummert.
Hm. Ja, aber funktioniert ja dann ziemlich schnell auch nicht mehr.
Also nicht kaputter Typ im Sinne von, also
ist sozial kaputt, aber er ist halt so, moralisch ist er kaputt.
Ja.
Von Anfang an.
Ja.
Also absolut.
Ja.
Absolut. Also auch völlig, total skrupellos, wie er sich da in diese Spiele und sich Geld leiht und auch so tut das.
Ne, er zeigt so süchtigen Potenzial.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja. Genau, ich glaube, das meine ich.
Ja.
Und es ist lustig, dieses Gespräch zwischen Tony und Junior, wo Junior erzählt, dass der Tony einen gehandicapten Onkel hatte, der Hercules heißt eigentlich, ne?
Und genau.
Und Tony so sagt, ja stimmt, meine Eltern haben sich mal über einen behinderten Bruder unterhalten. Ich dachte, du wärst gemeint.
Ja, da guckt er auch nur, ne? Antwortet nichts. Ja. Ist großartig.
I always thought you meant you.
Ja, hab ich sehr gelacht.
Ja.
Habe ich gelacht, Bernie, schon wieder ohne dich.
Ja, hast du auch gelacht, als Tony Chris Laufburschen auf Silvius Brösel angesetzt hat?
Ja, das ist sehr lustig.
Hat Tony das absichtlich gemacht?
Ja, natürlich. Er sitzt so da, wie er sich so diebisch freut, natürlich. Ja.
Und Silvio flippt aus.
Ja, Silvio flippt aus.
Da sehen wir das erste Mal die cholerische Seite von Silvio
Dante. Ja, das muss ich sagen, da fand ich ihn auch gut.
Ja?
Also ich fand ihn, du ist ja auch gut, aber das hat mir sehr gefallen. Es ist... So Momente kriegt Silvio, könnte ein paar mehr haben.
Du hast ihm ja letzte Woche noch ein bisschen abgesprochen, dass die große schauspielerische Leistung. Warst du eher so ein bisschen Zweifler? Also hast du natürlich nicht gesagt, dass er schlecht ist oder so, aber hast du gesagt, er reiht sich eher ein.
Ich finde ihn ein bisschen hölzern, ich finde ihn ein bisschen überlegt.
Ja, so. Während ich gesagt habe, ich finde, er sticht raus eigentlich. Und auch wenn es eine unangenehme Szene war zu gucken, fand ich, dass es brillant gespielt war.
Ja.
Also ja. Da hat er mich, also meine These eher unterstrichen, was er für ein toller. Aber vielleicht bin ich auch so nachsichtig, weil ich immer denke, weil ich immer den Musiker in ihm sehe und denke, wow, wie gut kann der Schauspielern. Dann gab es einen Disput von Tony mit Richie, der in dieses Pokerspiel reinplatzt und eine riesen Nummer macht.
Riesen Fass aufmacht,
weil er David mitspielt, der ihm Geld schuldet. Und Tony stutzt ihn zusammen. Aber man muss auch sagen, Richie ist tatsächlich ist ein trotziges Kind, ne? Spuckt nochmal auf den Boden oder so, lässt sich eigentlich nicht klein kriegen. Und er entschuldigt sich zwar später bei Toni, aber da ist es strategisch, ne? Als Janice ihm schon gesagt hat, was, du hast ja noch 50.000 nach dem Gefängnis gekriegt. Das ist doch heute so, 50.000 hat man vor 30 Jahren bekommen. Heutzutage müsstest du eine 500.000 kriegen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen der Schalter, wo Richie.
Ja, da macht sie echt, da hat sie so einen Lady Macbeth-Moment. Die macht ihn, also man denkt schon, denn Richie wäre so der härteste, aber sie stachelt ihn nochmal an.
Ja, und da macht so zack, wo man merkt, so, oh, jetzt wird Richie wirklich gefährlich. Vorhin ist er nur impulsiv, was bei Richie auch verdammt gefährlich ist.
Ja.
Aber jetzt wird es strategisch gefährlich. Und jetzt geht's um, jetzt wird es dann bald um Leib und Leben gehen.
Ne? Auf jeden Fall. Ja. Aber für mich, also das ausschlaggebende Moment in oder das dramaturgisch Interessanteste ist halt wirklich diese Geschichte zwischen Tony und seinem ehemaligen Highschool-Kumpel, und man hat auch gemeinsam Kinder in der gleichen Klasse. Wie heißt er, über den wir geredet haben, der Terminator, der Outdoor-Geschäftbesitzer?
Ja, David heißt er.
David, der in diese, da einsteigt beim Pokern, Geld verliert und was dann passiert. Und Tony ahnt immer, dass die Gefahr besteht und sagt vorher, nee, komm, steig in diesem Spiel nicht ein.
Ja, aber warum lässt er ihn denn eigentlich gerade beim Executive Game mitmachen und leiht ihm auch noch Geld dafür?
Weil er es so unbedingt will und er denkt, er hat es so ein bisschen unter Kontrolle und sagt, okay, du kriegst 5.000, geben wir dir. Und er denkt, okay, 5.000, das wird er schon irgendwie hinkriegen, selbst wenn er Schulden macht. Das Problem ist halt, das Spiel dauert die ganze Nacht, Tony schläft ein. Und dann wacht Tony auf, er wird von Christopher geweckt und dann ist schon das Kind in den Brunnen gefallen. Und dieses Moment, dieses Tony ist eingeschlafen, wird wach, das finde ich dramaturgisch so gut und erfährt, okay, während Tony geschlafen hat, ist das Kind richtig in den Brunnen gefallen und er hat jetzt 45.000 Schulden.
Und Tony wusste auch nicht, dass er Richie schon sieben Grand schuldet.
Das wusste er auch nicht, das ist noch dazu gekommen. Und jetzt ist halt so der Moment da, wo Tony dann sozusagen sein wahres Gesicht zeigen muss und das Unangenehme, ich glaube, was vielleicht auch das, was als du so unangenehm empfindest, diesem David ist noch nicht klar, mit wem er es da zu tun hat. Und auch mir wurde damals, ich weiß, als ich das damals geguckt habe, zum ersten Mal klar, Freunde, bei Geld hört der Spaß bei den Jungs einfach auf. Bei Geld hört der Spaß auf. Und das erklärt auch Richie vorher im anderen Zusammenhang. Ja, so was ich was, der Umschlag, okay, jetzt ist ein, zwei Scheinchen zu wenig. So fängt es immer an, so fängt es an. Und die lassen dir, was Geld angeht, verdammt nochmal, nichts durchgehen.
Vielleicht, ich finde die Folge auch nicht schlecht. Ich glaube, ich finde sie einfach nur unangenehm. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich finde einfach, also dann, wie man dem Kind sein SUV wegnimmt, den man ihm gerade geschenkt hat, fand ich auch irgendwie komischerweise, wirklich, es ging mir wirklich nahe. Also das war wirklich, wie letztlich auch, die Familie ist jetzt auch kaputt. Man sieht ja natürlich auch, wie diese Lebensweise der Sopranos und Crew tatsächlich auch alles in ihrem Radius einfach in Schutt und Asche
liegt. Naja, und am Ende des Tages, dieser David, das sind einfach verdammt nochmal wir ein bisschen. Du lässt dich nicht mit diesen Leuten ein. Deshalb ist das so unangenehm auch. Wo du denkst, und die haben wirklich, die freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden ist wirklich gut aufgebaut. Die verstehen sich gut, Tony ist richtig nett zu ihm. Die Kinder verstehen sich gut. Man kennt sich seit vielen Jahren, die Kinder sind befreundet. Es ist alles da. Deshalb fällt es diesem David auch so wahnsinnig schwer, das zu glauben, was da jetzt gerade passiert. Aber es passiert. Die können nicht anders, die sind so.
Ja, das hat mich auch überzeugt, dramaturgisch. Wie gesagt, ich fand diese Melfi-Szenen nicht gut dieses Mal. Ich glaube, bei mir liegt es auch ein bisschen dran, dass ich zunächst einfach so halbdösig gestern in die Folge danach reingeschaut habe und erst nach 10 Minuten, nach Viertelstunde gecheckt habe, wir sind.
Ach so, verstehe, ist dir passiert,
Ja, ja. Und die Folge danach ist so ein Knaller, finde ich. Das ist wirklich, die ist sehr poppig, die ist sehr bunt, das ist so eine richtige Spaßfolge, dass ich ein bisschen runtergeholt wurde, glaube ich, als ich dann um eins zurückgehen musste, weil die nächste Folge ist die, wo Jon Favreau vorkommt und Christopher auf dem Set ist und beim Dreh quasi.
Oh mein Gott.
Ja, und sich der Advisor für das Filmgeschäft wird. Sehr gut. Irgendwie.
Schön.
Letztlich, ja, wie gesagt, Gandolfini hat einen Emmy bekommen für die Folge speziell und so schlecht kann die nicht gewesen sein, Rüdiger. Und wir entlassen dich jetzt nach Bayern.
Dass ich jetzt alles machen muss. Ich muss doch den Mietwagen umtauschen, Bernie.
Umtauschen?
Ach ja, das mache ich übrigens auch nicht mehr. Ich habe über so ein Vergleichsportal, was normalerweise nicht mache, ich hatte aber mal geguckt, ein Mietauto gemietet, dann hast du nur so einen Voucher. Und wie bist du dann so bei den Autovermietern so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Mieter zweiter Klasse?
Ja,
Als ich dann ankam,
kenne ich auch.
So sagte sie, ich habe kein Auto für Sie, wir haben kein Auto, nur das, was ich hier habe. Und da standen halt wirklich lauter nur so kleine Zweitürer. So. Und ich bin halt jetzt mit Familie unterwegs und muss sehr viel Zeug mitnehmen. Und dachte, ja, jetzt haben heute Nacht nicht genug Leute Autos zurückgegeben und jetzt habe ich, aber wir fahren ja erst heute, deshalb, ich habe gestern für eine kurze Fahrt jetzt das kleine Auto genommen, aber jetzt muss ich nochmal hin das Auto umtauschen. Eigentlich ist das eine Scheißaktion.
Das ist eine totale
Scheißaktion. Ich habe einen Gutschein gekriegt über 15 Euro und das ist eigentlich ein Blödsinn.
Das ist ein Blödsinn.
Das ist wirklich ein Blödsinn.
Ja, das ist Blödsinn. Ich hoffe, du hast trotzdem einen guten Tag und wünsche dir eine gute Fahrt. Und wir hören uns nächste Woche. Wir sagen, liked uns.
Liebt uns.
Gibt uns 5 Sterne und vielen Dank für alle Spender und Spenderinnen. We love you all.
Ich finde das irre, dass ihr das so macht. Vielen Dank.
Tschüssi.
Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur-Podcast.
Für Massengeschmack. Wie dumm.